Hallo, in der heutigen Late-Night-Show geht es um Magic the Gathering, um die neue Ikoria-Erweiterung, es geht um das Erzählspiel Microscope und es geht um das Crossover von Watchmen und dem DC-Universum Doomsday Clock. Willkommen zu einer weiteren Late-Nerd-Show. Wir haben heute drei Themen, die unterschiedliche Bereiche abdecken und davon auch eins, das für uns eher ungewöhnlich ist. Wir fangen aber mit dem an, was einem Rollenspiel noch am ähnlichsten ist von den Sachen, die wir heute haben. Und das ist Microscope. Das ist ein kleines, wie ihr seht, auch sehr schmales Erzählspiel, das wir auf diesem Kanal und auf Live-Events auch schon öfters gespielt haben. Es geht darum, gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Freunden eine Historie zu erzählen und dabei eine Welt zu erschaffen. Und im Grunde lässt sich das darauf runterbrechen, dass man in abwechselnden Rollen Ereignisse und Epochen festlegt, nachdem man sich geeinigt hat, was in der Erzählung drin sein soll und was nicht, wo sie anfängt und wo sie endet. Und dann, wenn man das Ganze weiter runtergebrochen hat, deswegen heißt es Microscope, weil man immer weiter reinzoomt quasi auf die ganz kleinen, fitzeligen Dinge, dann spielt man einzelne Szenen aus und verteilt dabei Rollen, zum Beispiel: Warum ist der Imperator an dieser Stelle von seinem Schergen verraten worden und wie kam es dazu, dass er das nicht überlebt hat? Und dann versucht man in der Szene das rauszufinden. Das beruht darauf, dass man gemeinsam gerne erzählt und dass man dabei möglichst sich auch gegenseitig unterstützt. Und natürlich muss man ein kleines bisschen Kreativität mitbringen. Microscope, so wie wir es spielen, ist sogar noch regelleichter als diese Ausgabe hier. Und vor allen Dingen ist das auch die deutsche Ausgabe, über die wir hier reden, die vom Uhrwerk Verlag herausgebracht worden ist. Auf Englisch gibt es das schon seit ein paar Jahren, Microscope, aber jetzt eben auch in einer Übersetzung. Die vollständigen Regeln hier bringen noch ein bisschen mehr Feintuning rein, wann wie entschieden wird, ob eine Szene positiv oder negativ endet. Tipps sind auch noch damit drin, wie man gute Fragen stellt, um solche Szenen auszulösen, wie man zusammenarbeitet. Es gibt noch ein paar zusätzliche Rollen im Grunde, die zwischen den Spielern verteilt werden beim Hin- und Herreichen der Erzählmacht oder der Ägide darüber, was jetzt gesetzt wird und was für eine Bedeutung das für das Gesamtwerk hat. Aber wie gesagt, im Grunde lässt es sich ganz einfach darauf runterbrechen, gemeinsam eine Historie, eine Geschichte, die Hintergründe und den Aufstieg und Fall eines Familiengeschlechtes oder Ähnliches zu erzählen. Es ist eine schöne und lockere und gemeinschaftliche Worldbuilding-Übung, deren größte Gefahr darin besteht, dass man ins Alberne abrutscht, wie es uns dann häufig passiert, weil man doch dann dazu neigt, mal zu schauen, mit wie viel Unsinn man durchkommen kann, bis das Ganze nicht mehr funktioniert. Bisher hat es am Ende doch immer funktioniert. Es gab nur unterschiedliche Abstufungen von Lustigkeit und Engagement, was die Worldbuilding-Aspekte anging. Microscope ist also ein gutes Spiel und auch ein durchdachtes Spiel, das mit wenig Krimskrams auskommt. Man braucht nur ein paar Kärtchen, auf denen man sich Dinge notiert, und das war's eigentlich schon. Die deutsche Übersetzung ist nach einem schnellen Durchlesen und Überprüfen tatsächlich ganz gut gelungen, liest sich angenehm, hat eine moderne Genderung im Text drin und ist übersichtlich gestaltet. Nur es ist ein kleines Büchlein und es ist auch ein sehr nüchternes Büchlein, das schlicht und einfach Text mitbringt und kleine Schautafeln, wie man unterschiedlich seine Ereignisse anordnet. Es ist also jetzt nicht zwingend ein Fest fürs Auge. 8,5 von 10 möglichen Punkten gibt es für Microscope. Denkt dran, es ist nicht wirklich ein Rollenspiel. Es ist eine Worldbuilding-Übung. Es ist ein gemeinsames Erzählen.
Oder machen wir den...
Tim, dein Name ist Totanic. Abgelehnt.
Okay. Quetzal-Totanic? Quetzal-Totanic.
Thorsten, der clevere Boot. Okay, ich bin Thorsten, der clevere Boot.
Eine Sache möchte ich noch ansprechen, und das ist ausnahmsweise mal der Preis. Normalerweise gehen wir fast nie auf den Preis von einem Produkt ein. Aber dieses kleine Buch mit, Entschuldigung, 80 Seiten kostet 17,95 Euro. Das ist schon relativ happig für den Umfang von dem, was man bekommt. Aber dazu muss man sagen, dass der Uhrwerk Verlag sich ja aktuell immer noch davon erholt, letztes Jahr in Zahlungsunfähigkeit gegangen zu sein. Und deswegen ist das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es ist auch eine Möglichkeit, den Verlag zu unterstützen, wenn man die Art von Spiel und die Leute, die dahinter stehen, mag. Aber trotzdem, bevor ihr es irgendwo in irgendwelche Warenkorbe klickt, schaut nochmal drauf, wie viel das tatsächlich kostet. Machen wir weiter mit Comics. Doomsday Clock. In 4 Bänden eine abgeschlossene Geschichte über eine Begegnung der Watchmen-Welt und der DC-Universen. Die namensgebende Doomsday Clock, die auch tatsächlich von einem Band zum nächsten immer weitergestellt wird, ist ja schon ein großes Symbol von Watchmen gewesen und jetzt zählt sie auch für die gesamten DC-Universen, von denen es mindestens 52, wenn nicht sogar insgesamt 105 gibt, runter. Ich habe 3 von den Bänden hier physisch vorliegen, den 4. habe ich mir wieder digital zu Gemüte geführt, über die Isneo-Plattform, über die wir neulich schon geredet haben. Danke dafür. Und am Anfang, ich weiß, dass wir schon mal kurz drüber geredet haben, am Anfang war ich noch skeptisch, was das ganze Unterfangen angeht. Das liegt daran, dass diese Universen auch nicht so wirklich zusammenpassen wollen. Wir haben auf der einen Seite die finstere Dekonstruktion, sehr nihilistisch angelegt, des Superheldenmythos vor dem Hintergrund des Schreckens des Kalten Krieges. Und auf der anderen Seite haben wir eine Reihe von Universen voll mit ungezählten Superhelden mit allen möglichen Kräften in knallbunten Kostümen. Und was passiert, wenn das aufeinanderprallt? Kann das überhaupt funktionieren? Und am Anfang hätte ich auch fast eher gesagt, meh, eher so ein bisschen leidlich. Aber ich kann euch schon mal verraten, nach den gesamten 4 Bänden hat sich meine Meinung tatsächlich geändert zu Doomsday Clock. Es ist etwas, was man im Ganzen lesen muss, um zu verstehen, was damit gedacht wurde, was es vorhat und was es insgesamt bedeutet für beide Universen und für Comicleser in einer gewissen Metaebene ebenfalls. Geschrieben ist es von Geoff Johns, der eine ganze Weile der Creative Head von Detective Comics war und der auch schon an anderen größeren Ereignissen wie der Final Crisis mitgeschrieben hat. Und der nimmt mehr oder weniger die Dinge, die bestimmend sind und die größten Mächte und die Angelpunkte von beiden Universen darstellt und schaut mal, in welchem Verhältnis man sie zueinander stehen kann. Das ist auf der einen Seite natürlich das eine wirkliche Superwesen des Watchmen-Universums, Dr. Manhattan, und auf der anderen Seite Superman. Die aber tatsächlich eine ganze Weile erstmal gar nicht in Erscheinung treten. Wir schleichen uns so ein bisschen an diese Story ran, über den Blick von anderen Leuten, von einem neuen Rorschach, der finstere Noir-Typ mit der sich ständig wandelnden Maske. Darunter steckt jetzt eine andere Person, die aber durchaus eine Art Beziehung zu dem ehemaligen Rorschach hat, über ein paar Ecken. Und über andere Figuren, die teilweise auch neu erfunden wurden jetzt für das Crossover, wie ein Pärchen von geisteskranken Mördern mit Clowns-Schminke, aber aus dem Watchmen-Universum, die auch eine seltsame Beziehung zu Dr. Manhattan wiederum haben, der aus einem nicht ganz klaren Grund irgendwann mal die beiden verschont hat, obwohl er ansonsten kein Problem damit hatte, Leute in ihre Atome aufzulösen. Es gibt dann auch Parallelen zu der generellen Doomsday-Clock-Idee, also von der wirklich existierenden Doomsday-Clock und von dem, was sie bedeutet, auch vor dem Hintergrund der Watchmen-Erzählung. Es gibt ja tatsächlich diese Uhr, die auch manchmal als Atomuhr abgekürzt wird, die sagt, wie kurz wir vor dem Weltuntergang stehen durch eine atomare Bedrohung. Übrigens, Anfang des Jahres wieder ein bisschen näher an den Weltuntergang geschoben. Gute Nachrichten. In der weiter vorangeschrittenen Watchmen-Welt, seit dem eigentlichen Watchmen-Zyklus, hat sich dort wieder, sag ich mal, ein Szenario aufgeschaukelt, nachdem rausgekommen ist, dass das, was die Welt geeint hat, was in den Comics etwas anderes war als in den Filmen, falls ihr nur den Film kennt, aber trotzdem halt eine grauenhafte Sache, die aber dafür gesorgt hat, dass die ganze Welt sich gemeinsam gegen etwas richten wollte. Das ist rausgekommen und jetzt gibt es wiederum neue Reibungen und Stimmungen zwischen Ostblock und dem Westen und dergleichen und es droht also wieder dort die Auslöschung. Was auch der Grund dafür ist, warum überhaupt Leute aus diesem Universum nach DC rüberreisen, um zu schauen, ob sie da vielleicht Hilfe holen können. Und im DC-Universum ist es tatsächlich dann ein Gleichgewicht des Schreckens durch Superwesen. Es ist auch die Theorie aufgetaucht, dass der Grund dafür, dass es so viele amerikanische Superhelden gibt und im Rest der Welt eher weniger, dass das damit zu tun hat, dass die vielleicht tatsächlich von der Regierung gebaut werden. Und da gibt es durchaus auch stichhaltige Hinweise dafür und es ist dann mehr oder weniger so, dass in Russland es ein Team gibt, das dann auch mit dicker Hose auftritt und sagt, wir können sogar mit Superman aufnehmen quasi. Und auf der anderen Seite die meisten Leute anfangen, alle Leute, die in irgendeiner Form übermächtige Kräfte haben, zu hassen und sie zu fürchten, bis auf genau einen, nämlich Superman selbst. Und in dieser Situation kommt dann eine Figur rein wie Ozymandias, Adrian White, der ja schon in seiner eigenen Welt intrigiert hat, bis er durch eine Katastrophe versucht hat, sie zu retten. Und irgendwo ist auch noch Dr. Manhattan unterwegs. Und aus irgendeinem Grund zieht sich durch diese ganze Geschichte auch noch eine Reihe an Filmen noir, die sich um einen Schauspieler drehen, der umgebracht worden ist und zu dessen Ehren regelmäßig diese Detektivfilme wieder wiederholt werden und die viele Leute kennen, und mit dem Schauspieler hängt auch einiges zusammen. Also, ihr merkt, nur nach diesem leichten Anriss davon, welche Stories drin vorkommen, es ist sehr vielschichtig und es wird zum Ende hin auch sehr komplex, weil das hat durchaus auch damit zu tun, wie Wesenheiten wie Dr. Manhattan funktionieren, die die Vergangenheit, die Zukunft und alles rein theoretisch sehen können, weil wir uns durch mehrere Existenzebenen, Zeitebenen, parallele Universen und dergleichen gleichzeitig bewegen, um die Story zu verfolgen. Und dann ist es irgendwann auch wirklich so, dass man quasi fast sich selbst Timelines aufzeichnen muss, um zu sagen, ah, das passiert in dem Jahr, in dem Monat, aber wenn in dem Jahr, in dem Monat das passiert wäre und wenn das dann zusammenkommt, dann wäre das eigentlich, ja, also ein Comic, den man gerade zum Ende hin sehr aufmerksam lesen muss. Es ist auch ein ganz kleines bisschen Augenwischerei, dieses ganze Ereignis, weil es ja mehr oder weniger sagt, wir nehmen diese beiden Universen und werfen die aufeinander, und weil es dann aber manche von den Dingen eher nur drin hat, weil man die erwartet. Ein Joker tritt auf, hat aber eigentlich nicht wirklich viel zu sagen, außer dass er da ist. Und andere Figuren sind in Geschichten mit drin, weil man fest davon ausgeht, dass sie Teil sein müssen. Der Comedian tritt aufgrund von einigen Verwicklungen auch wieder mit auf, aber der hat auch keine große Auswirkung auf das Geschehen. Das ist mehr oder weniger so ein Nicken, so ja, wir wissen, diese Figuren müssen mit drin sein, aber wisst ihr was? Eigentlich geht es tatsächlich vor allen Dingen um Superman, um die beiden geisteskranken Verbrecher mit der Clownsschminke und um Adrian Veidt, Rorschach und den vermissten Dr. Manhattan. Und die Auflösung von der ganzen Story ist gleichzeitig sehr meta und gleichzeitig sehr hoffnungsvoll, was mir sehr gut gefällt, an einer Geschichte, die sich unter anderem um Superman dreht, als Kern- und Angelpunkt. Und mehr oder weniger erklären die Bände insgesamt, warum ein Comic-Universum wie das von DC regelmäßig rebootet wird, was das bedeuten kann für die Charaktere und warum das durchaus auch eine gute Sache sein kann, warum man aber trotzdem die alten Dinge quasi nicht vergessen sollte. Es sagt im wahrsten Sinne des Wortes, selbst wenn etwas neu gemacht wird, heißt das nicht, dass die alten Dinge verloren gehen. Und übrigens, vielleicht kann man die Welt nicht dadurch retten, dass man den Schrecken immer weiter steigert, sondern vielleicht braucht es einfach nur ein bisschen Hoffnung und Anstand. Und das ist am Ende eine Aussage, die mir sehr gut gefällt. Und dafür, dass der Comic auch sehr respektvoll mit seinen Vorlagen umgeht, auch wenn trotzdem dem Originalautor von Watchmen, Alan Moore, es garantiert aus Prinzip nicht gefallen hat, der ein schwieriger Mensch sein soll. Dafür, dass allein schon dadurch, wie erzählt wird, in relativ traditionellen Panels, durch das zurückhaltende Artwork, das verwendet wurde von Gary Frank, das alles, das greift für mich so gut ineinander und macht insgesamt eine so schöne runde Verneigung davor, wie Comics funktionieren, wie sie aufeinander aufbauen und was es bedeutet, auch Charaktere drin zu haben, wie ein Superman, von denen auch Star-Autoren gesagt haben, der ist langweilig. Das ist wirklich herzerwärmend und hat mir gut getan. Und dafür gibt es insgesamt für Doomsday Clock von mir 9 von 10 möglichen Punkten. Konzentriert euch beim Lesen, ansonsten übersieht man leicht was. Diese Werbepause ist gar nicht wirklich eine Werbepause. Ich kaper die mal und nutze sie, um mich zu bedanken bei Leuten, die uns Kleinigkeiten zuschicken, Care-Pakete, Fanart oder zum Beispiel frisch hier diese kleine Box, die eingetroffen ist mit unserem Logo drauf und Orkenspalter in Runen, und drin sind sogar Tokens, Chevron-Tokens, die in Holz rein gelasert wurden. Geruch nach Rauch und Holz. Das ist unglaublich süß. Vielen, vielen Dank, Sascha. Und generell, das sind so Sachen, die lassen einen einfach grinsen und machen einen fröhlich. Und wir haben auch auf der Homepage eine Section, eine Abteilung für Fanart, und freuen uns da auch über jeden Beitrag. Aber das soll hier ein Dankeschön sein und nicht eine Aufforderung, uns Kleinigkeiten, Krimskrams zu schicken. Schickt eure Sachen lieber Leuten, die sie wirklich brauchen. Aber natürlich freuen wir uns. Eine Balance von Freude und, aber wenn ihr auch anderen Leuten eine Freude machen könnt, dann tut das. Und ich bin nicht gut darin, das zu erklären. Aber Dankeschön an alle, die an uns denken. den Abschluss heute macht Magic the Gathering. Ein Thema, das bei uns gar nicht so oft ist, mit dem wir uns letztes Jahr vielleicht möglicherweise wieder angesteckt haben und über das wir heute reden aus zwei Gründen. Einmal, es wurde uns angeboten, freundlicherweise, ob wir nicht ein bisschen was an Preview-Material uns anschauen wollen, was inzwischen Review-Material ist. Und weil in den jetzigen Zeiten Spiele vielleicht gar nicht so schlecht sind, mit denen man sich zu zweit hinsetzen kann und sehr viel Zeit miteinander verbringen. Das ist die Erweiterung Ikoria, Lair of the Behemoths, und es ist eine neue Welt, die damit aufgemacht wird. Magic hat ja als Hintergrundstory, dass es eine ganze Reihe von verschiedenen Welten oder Planes gibt, die miteinander in Verbindung stehen. Und Ikoria ist eine, die bisher noch nicht erkundet wurde und ist voll mit riesigen Monstern. Und ganz kurz nur dazu, wie das jetzt abgelaufen ist. Normalerweise gibt es, wenn es eine neue Magic-Erweiterung gibt, Pre-Releases, dann kann man zu Turnieren gehen, kann sich so ein Päckchen holen und mit den Karten dann das erste Mal direkt, wenn man sie durchschaut, ein kleines Deck zusammenstellen. Und solche Veranstaltungen sind derzeit keine gute Idee und in weiten Teilen der Welt auch einfach nicht möglich. Deswegen ist auch der physische Release sogar ein bisschen nach hinten verschoben worden, jetzt in den Mai hinein. Und es ist immer noch möglich, sich diese Packs zu holen, ohne dass man an einem Turnier teilnehmen muss, eben weil das aufgrund von Corona gar nicht möglich ist. Wir haben auch eins davon zugeschickt bekommen. Wir haben zwei Collector-Booster bekommen, die schon ausgepackt sind und in dieser Dose. Wir haben eine Playmat und wir haben ein Commander-Deck, denn es gibt auch die Idee hinter der Ikoria-Erweiterung, dass das Commander-Format damit gleichzeitig gestärkt wird, beziehungsweise es gibt gleichzeitig eine neue Commander-Erweiterung, die mit Ikoria verflochten ist, beziehungsweise in ihr enthalten ist. Commander ist ein Format, mit dem man Magic spielt, mit einer einzelnen Karte, die der Kommandant ist und die man für eskalierende Kosten dazu holen kann, mit einem viel größeren Deck und mit ein bisschen anderen Regeln. Und dementsprechend, wie gesagt, ich habe schon zwei von den Sammlerboostern geöffnet, deren Besonderheit es ist, dass darin Karten drin sind, die mit Foliendruck versehen sind und dergleichen und besonderes Artwork enthalten. Aber wir gucken jetzt mal, was in dem Commander-Deck drin ist, was in diesem Pre-Release-Pack drin ist und wir werfen einen Blick auf die Playmat. Und die Playmat verrät uns direkt auch schon was. Hier ist eine Motto drauf, die ich euch dann jetzt vermutlich gleich mal größer zeigen kann. Nämlich, dass Ikoria gleichzeitig auch eine Art Crossover ist, beziehungsweise ein Deal, der von Wizards of the Coast gemacht wurde mit Toho in Japan. Denn es werden klassische Kaiju verwendet, also Godzilla und Konsorten aus Kult-Monsterfilmen japanischen, dürfen auf den Karten erscheinen und dort andere Monster vertreten. Dementsprechend ist auf dieser Playmat auch eine Mothra verewigt. Flauschig ist sie. Ich finde, das ist tatsächlich eine süße Idee, ein Set zu machen, das sich um Monster dreht und dass es dann tatsächlich zu einem Deal gekommen ist, dass man solche klassischen Monster mit reinbringt. Ich kenne zumindest einen Besitzer eines Ladens, in dem Magic auch gespielt und verkauft wird, der sich tierisch drüber freuen wird, Godzilla-Magic-Karten zu haben. Liebe Grüße an Ralf aus Fischkrieg. Gut, wir öffnen jetzt auch mal dieses Pre-Release-Pack. In dem ist ein bisschen Spielmaterial drin und vor allen Dingen Booster, aus denen man dann sich ein 40-Karten-Deck bauen kann. Das Spielmaterial ist ein 20-seitiger Würfel, ein Spindown, der einfach dazu da ist, die Lebenspunkte zu zählen, von 20 runter bis 1 und dann hat man verloren. Und dann 6 Booster, die von dieser Seite aus deutlich besser aussehen. Hier ist dann tatsächlich auch noch die Vorlage für die Mat mit drin, die Luminous Brood Moth, die Mothra, in einer Foilkarte extra eingeschweißt. Ein Code für Magic the Gathering Arena, denn dort in der neuen Online-Version von Magic ist das ganze Deck jetzt auch erhältlich. Und Tokens. Denn eines der Themen von Ikoria ist auch, dass die Monster sich verändern können, dass sie mutieren. Und das heißt, dass sie sowohl miteinander quasi verschmolzen werden können, als auch, dass sie zusätzliche Fähigkeiten entwickeln, wenn man die Kosten dafür bezahlt. Teilweise ist das dann auch zufallsgeneriert. Das heißt, man kann ihnen dann auf einmal Fliegen verpassen, plus eins, andere Fähigkeiten wie Death Touch und so weiter. Gut. Die Booster jetzt aufzumachen und sie einzeln durchzugehen, während die Kamera läuft, ist vielleicht ein bisschen ermüdend für euch, aber wir können am Ende ja einmal kurz cutten und dann kann ich euch hinterher best-of zeigen, was in den Boostern drin war für mich. Dementsprechend lege ich das jetzt erstmal beiseite und wir schauen noch rein in das Commander-Deck. Der Commander, der hier in extra groß vorne drauf ist, der bringt drei Farben mit, grün, blau und rot. Bei Commander ist die Methode ja auch, dass man Karten spielen darf, nur von Farben, die auf der Karte des Commanders abgebildet sind. Und übrigens, Ikoria hat auch einen Fokus auf Karten mit drei Farben, also Decks, die etwas komplexer aufgebaut sind und die gerade vom Mana her ein bisschen schwieriger sein können. Das ist einer der Schwerpunkte neben dem Mutieren von Monstern, von Kreaturen. Und Cycling, also dass man Karten abwirft und mit Zusatzkosten obendrauf dann neue Karten ziehen kann. Also das sind Mechanismen, die in dieser Erweiterung im Vordergrund stehen. Abgesehen natürlich von haufenweise Monstern. Hier ist nochmal ein Lebenszähler drin, diesmal als Kärtchen. Dass man durch die Gegend schieben kann, das geht natürlich auch über 20, wenn man sich heilt. Und hier drin ist ein fertig spielbares Commander-Deck, wo auch Kalamax the Stormsire, der Commander dafür, noch einmal mit drin ist. Ein legendärer Dinosaurier. Und auch hier machen wir erstmal eine kurze Pause und ich kann durch dieses Deck nicht einmal durcharbeiten und dann sagen, was daran vielleicht das Interessante ist. Und dann machen wir eine ganz kurze Schlussbesprechung und dann verabschiede ich mich, damit ihr wisst, was in der nächsten Zeit auf euch zukommt. Ich werde jetzt mal Karten durchblättern und Booster öffnen. So, ich habe in scheinbarem Chaos Karten hier auf der Oberfläche ausgebreitet, aber jede davon steht dafür, etwas zu zeigen, was jeweils an den Decks bzw. an der Ikoria-Erweiterung interessant und besonders ist. Wir fangen mal mit dem Commander-Deck an, in dem nicht nur Kalamax the Stormsire drin ist, da sind vier interessante Legendaries drin. Der ist Xyrus the Writhing Storm, Paco Arcane Retriever, zum Beispiel ist der nicht brav. Es ist ein leuchtender, auf Folie gedruckter Pflanzenhund. Das heißt, es gibt auch noch Alternativen dafür, welchen Commander man für das Deck spielen will. Es ist ein Planeswalker drin, ein Jace, der im Grunde jeder Runde gegnerischen Kreaturen, die angreifen, -1/-0 geben kann. Und -1/-0, Entschuldigung, nicht, dass direkt alles auf 0 sinkt. Und der sowohl die eigene Bibliothek durchsuchen kann, als auch gemeinerweise die des Gegners für -8 und dann Karten ins Exil schicken und selber welche davon spielen. Was auch dabei sind, sind eine Menge Länder, die mehrere Farben haben können, was Sinn macht bei einem mehrfarbigen Deck. Und das sind dementsprechend in der Regel auch Taplands, also Länder, die schon getappt, also inaktiv, ins Spiel kommen und viele davon haben dann dabei auch noch einen weiteren Bonus bzw. einen weiteren Effekt. Zum Beispiel die Rugged Highlands, bei denen bekommt man direkt einen weiteren Lebenspunkt, sobald sie ins Spiel kommen. Genauso wie die Swiftwater Cliffs. Das heißt, es sind spezielle Taplands, die hier drin sind, um einen noch dabei zu unterstützen, während man sein buntes Mana aufbaut. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe an Karten, die dafür sorgen, dass man jeweils das richtige Land auf der Hand hat, indem man andere Karten abwirft, indem man welche opfert und dergleichen, um sich diese Länder aus der Bibliothek rauszusuchen. Beziehungsweise der Jace, der hier in der Bibliothek rumwühlt, könnte da sicherlich auch sehr hilfreich sein. Dann ist hier auch einer von den Cycles, von den Kreisen von zusammengehörenden Karten drin, zumindest in den drei Farben, die für das Deck Sinn machen. Die Impetus-Karten, das heißt, es sind immer +2/+2 Boni auf eine Kreatur, beziehungsweise in einem Fall +3/+3, weil es jeweils passend zu der Farbe noch eine weitere Eigenschaft gibt, wie man kann nach Karten durchsuchen oder man erzeugt noch ein weiteres Token, beziehungsweise in diesem Fall ist die Kreatur etwas stärker als mit den anderen. Aber das ist einer von diesen Zyklen, der durch alle Farben geht und in diesem Fall sind drei davon mit drin. Und dann habe ich noch eine Karte, die eine weitere Besonderheit zeigt, die mir speziell richtig gut gefällt. Es gibt eine neue Kreaturenart, nämlich Otter. Das war's schon, aber ich finde Otter großartig und deswegen freue ich mich drüber, dass sie jetzt ein offizielles weiteres Keyword als Kreaturen sind. Dann kann ich auch rüberwechseln zu den Karten, die ich aus den Boostern von dem Pre-Release-Set geholt habe. Da ist nämlich auch ein spezieller Otter drin, Lutri the Spell Chaser. Und das ist nicht nur ein elementarer Otter, der ausgesprochen mächtig aussieht. Lutri ist auch ein Companion und das ist eine Regel, die quasi besagt, dass man in seinem Deck eine Kreatur haben kann, die sich als Companion eignet, die quasi dafür ausgewiesen ist. Die bringt eine Regel mit, wie der Rest des Decks aufgebaut sein soll, und dann kann man sie einmal aus dem Exil quasi ins Spiel mit reinbringen. Das heißt, die geben ein Thema vor und eine Art und Weise, wie man sein Deck zusammenstellt, was sich dann um die Kreatur herum aufbaut. Das heißt, Lutri wäre auch eine ziemlich gute Karte, um darum dann jetzt aus den Boostern sich ein 40-Karten-Deck aufzubauen, damit man seinen kleinen elementaren Otter auch in den Einsatz bringen kann. Was noch drin ist als Beispiele dafür, was üblich ist für die Erweiterung, das sind zum Beispiel Karten mit sehr, sehr hohen dreifarbigen Kosten, wie die Ultimatumskarten, das ist ein weiterer Zyklus, die aber dann eben dementsprechend auch extrem starke Wirkungen haben. Aber man muss erstmal so weit kommen, dass man das bezahlen kann. Dann, wo Otter sind, gibt es offensichtlich auch Squirrels, Eichhörnchen, auch eine in dieser Ausgabe wichtige Kreaturengattung. Dann gibt es eine spezielle Artwork-Version von manchen Karten, die als Comic gestaltet sind an Kreaturen. Was ist auch für die Ikoria-Erweiterung eine Besonderheit. Und dann natürlich haufenweise Kreaturen, die mutieren. Und mutieren funktioniert folgendermaßen, dass wenn ich diese Karte spiele für ihre Mutationskosten, kommt sie nicht als einzelne Kreatur ins Spiel, sondern ich kombiniere sie mit einer, die schon im Spiel ist. Ich könnte zum Beispiel dieses höllische Albtraum-Eichhörnchen im Spiel haben und dann meine Dirge-Bat spielen und sie verbinden zusammen zu einem Albtraum-Totenklagen-Fledermaus-Eichhörnchen. Und dann entscheide ich, welche Karte oben liegt, die gibt die meisten Werte vor, aber die Fähigkeiten aller Karten darunter kommen noch hinzu, und ich sage aller Karten darunter, denn man kann dann noch weiterspielen und dann ist es auf einmal ein Drachen-Fledermaus-Eichhörnchen mit allen Fähigkeiten von dem, was drunter liegt. Das klingt nach etwas, was sehr schnell eskalieren kann und wo ich länger drüber nachdenken und auch testspielen und vor allen Dingen Leute mit mehr Ahnung fragen müsste, inwiefern das dann im Spiel funktioniert und aussieht. Gut. Ich hatte dann noch rausgesucht aus den Collectors Booster zwei von den Monsterkarten, die sich eben auf klassische Kaiju beziehen. Das heißt, hier ist auch eine Version von einem Godzilla mit drin, wo schon bestehende Karten teilweise vor allen Dingen einfach ein Make-up bekommen, das zu den Toho-Monstern passt. Wobei, kleine Sache, es gab dann schon produziert international einen Space Godzilla Death Corona. Wortkombination, die jetzt vielleicht aktuell nicht mehr ganz gut ist, wurde natürlich geschrieben und entwickelt, bevor Corona ein Ding war, ist dann aber ersetzt worden. Das heißt, in allen weiteren Karten, die produziert und gedruckt werden, wird der einen anderen Namen haben. Also, interessante Erweiterung gerade mit der Mutation und mit Ottern und Eichhörnchen und einem Krims und Krams. Manche Leute wissen vielleicht, dass ich ein Fan von bizarren Begleittierchen bin. Das heißt, auch die Companion-Sache und gerade dieses Kreaturen-Stacking quasi interessiert mich. Ich müsste es testspielen. So, das war die kleine Reise durch Mayris neue Kartensammlung. Voll mit Monstern, Godzillas und kleinen, niedlichen, aber tödlichen Tieren. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir werden weiterhin in unserer Isolation hier zu zweit sitzen und vielleicht tatsächlich mal so eine Magic-Runde spielen. Zum Abschluss gibt es jetzt noch eine Service-Mitteilung. Wir kriegen immer wieder gesagt von Leuten, dass sie Streams verpasst haben, dass sie nicht wussten, wann wir online waren oder wann ein Video online gegangen ist oder dass das überraschend ist. Oh, das ist schon da. Habt ihr das weitergespielt? Ach, ich habe gar nicht mitbekommen, dass das Let's Play vorgesetzt wurde. Solche Sachen. Und dementsprechend ein paar Tipps. Es gibt natürlich wie immer die Playlists, aber überall, wo wir unterwegs sind, auf Social Media, auf unserer Seite, auf Twitch, gibt es einen Banner, das euch immer zeigt, wann wir die Woche streamen werden und was wir streamen werden. Das gibt euch einen Überblick. Außerdem kann man sich ja auch Benachrichtigungen geben lassen, wenn man zum Beispiel uns folgt auf Twitch. Und vor allen Dingen hat uns YouTube gesagt, dass wir nicht oft genug darauf hinweisen, dass man die Glocke klicken soll, damit man auch alarmiert wird, wenn auf YouTube eine neue Sache hochgeladen wird. Und dementsprechend mit YouTubes missbilligendem Blick im Nacken sage ich, klickt die verdammte Glocke. Sie haben uns im Blick. Und außerdem wisst ihr dann, wenn was online gegangen ist und wann was fortgesetzt wurde. Ansonsten hoffe ich, das war informativ und möglicherweise sogar unterhaltsam. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die das hier möglich machen, speziell unseren Patrons und Steady-Unterstützern und die Leute, die uns auf Twitch abonnieren. Und überhaupt, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal.